Seit der Wende hatte der Autoverkehr in Tirana ständig zugenommen, bejubelt von Regierungsstatistikern, die dies als faktischen Beleg für Wirtschaftswachstum und wachsenden Wohlstand der Bevölkerung feierten. Aber noch nie hatte es eine Situation wie an jenem 21. Juni gegeben, als der Verkehr in weiten Teilen der Stadt zum Erliegen kam. Die Zeitung Caraion schrieb am nächsten Tag: Jetzt müssen wir nach den beiden bekannten deutschen Lehnwörtern Kindergarten und Rucksack ein neues Wort in unsere Sprache aufnehmen, Blechlawine. Diese Blechlawine war allerdings kein herkömmlicher Stau. Es war, wenn es in Zusammenhang mit Autos nicht so komisch klingen würde, eine Graswurzelbewegung, eine erste große Demonstration der albanischen Zivilgesellschaft. Es war der so verzweifelte wie entschlossene Versuch, nach dem Zusammenbruch der staatlichen Strukturen den Neustart eines demokratischen Albaniens zu erzwingen. Überraschend viele Autobesitzer waren dem Aufruf von Oppositionellen, Künstlern, Universitätsprofessoren gefolgt, zu einer städtischen Verkehrsader zu fahren, den Wagen querzustellen und so den Verkehr der Hauptstadt zum Erliegen zu bringen. Tirana hatte damals im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten immer noch eine relativ niedrige Rate von Autobesitzern. Aber an diesem Tag wirkte das damals noch rückständige Tirana wie eine Weltmetropole, die im Verkehr erstickte. Vater saß im Fond des Wagens, an seine Mutter gelehnt, hörte den Fahrer Lotterieaufstand, Bürgerkrieg, Sigurimi, Verfassung, Europa sagen. Begriffe, die er nicht kannte, aber für bedeutsam hielt in dieser unerklärlichen Situation, und er hasste seine Mutter dafür, dass sie das Gespräch mit dem Taxifahrer immer wieder abwürgte, von all dem nichts wissen wollte. Er wusste allerdings auch nicht, wie viel seine Mutter zahlen musste, Schmiergeld, wie viel sie sich demütig ausleihen, wie sehr sie sich heillos verschulden musste und wie oft sie selbst hungerte, damit er seine Beutel, seine Konserven im Mutter Teresa bekam, während die Ärmsten froh sein mussten, wenn im Krankenhaus die Leichen ihrer Angehörigen gewaschen wurden. Er wusste nichts vom Zusammenbruch des Staates, der ihn noch zu versorgen schien, weil seine Mutter dafür alles verkaufte, und er sollte nie erfahren, was das bedeutete. Alles. Schließlich stiegen sie aus. Es war Vater peinlich, wie seine Mutter mit dem Taxifahrer stritt. Sie wollte nicht zahlen, weil er sie ja nicht dorthin gebracht hatte, wo sie hin wollten, nämlich nach Hause. Sie wollte erst recht nicht zahlen, was das Taxometer anzeigte, das ununterbrochen klickend weiterlief, während sie standen. Während seine Mutter mit dem Taxifahrer diskutierte, wanderte Vater neugierig an den Autos entlang. Zum ersten Mal führte Mutters Kampf, ein simpler Streit mit einem Taxifahrer, dazu, dass sie ihren Sohn aus den Augen verlor. Die Fahrer hatten die Autotüren geöffnet, es wurde gehupt, man hörte Sirenen und Folgetonhörner, manche drehten die Radiomusik auf volle Lautstärke, und Vater stellte mit Verwunderung fest, dass sich viele mit der Zeit auf dasselbe Radioprogramm, auf eine Musik einigen konnten. Sie dröhnte mit vereinter Lautstärke, und viele Menschen, ältere und jüngere Männer und Frauen, Kinder und Teenager, bewegten sich zwischen den Autos, schnippten rhythmisch mit den Fingern, trommelten auf Autodächer, sangen Refrains, schließlich dröhnte aus einem Auto »It's my life« und einige stimmten ein »It's my life«.